Die Gnade Gottes wird eure Stärke sein. Das ist die marianische Spiritualität am ersten Samstag des Monats. Mein Name ist Gregor Dornis und diese Sendung dreht sich um eben dieses Wort der Gottesmutter im portugiesischen Fatima 1917. Die Gnade Gottes wird eure Stärke sein. In dieser Sendung hören wir dazu Gedanken von Pfarrer Rainer Hoferath vom Fatima-Weltapostolat im Erzbistum Köln. Wenn mancher so an Katholiken und ihre Liebe zu Maria denkt, die Andachten, die Wallfahrts- und Erscheinungsorte, der hält es nicht selten für eine kitschige Vertröstung, kurz für Opium fürs Volk. Beim genauen Hinschauen bleibt dann aber von diesem Opiatenklischee nicht mehr viel übrig. Im portugiesischen Fatima 1917 etwa, da spricht die Gottesmutter zu drei Hirtenkindern und sie redet Tacheles. Bevor etwa der Satz fällt, die Gnade Gottes wird eure Stärke sein, sagt sie, Maria, ihr werdet viel leiden müssen. Das sagt sie an anderer Stelle auch nochmal, klingt nicht gerade verlockend. Das hindert aber Millionen und Abermillionen von Gläubigen, angefangen bei solchen Hirtenkindern bis ganz hinauf zu den Päpsten, das hindert diese Gläubigen nicht, seit einem Jahrhundert tief und innig mit dieser Botschaft von 1917, der Botschaft von Fatima, verbunden zu sein, in der Gewissheit, die Gnade Gottes wird eure Stärke sein und in der festen Überzeugung, diese Botschaft ist unverändert brandaktuell, auch nach 100 Jahren sozusagen noch immer Breaking News aus Fatima. Und genau darüber müssen wir heute mit Pfarrer Rainer Hoferath sprechen. In Köln haben wir ihn am Telefon. Grüße Gott, Pfarrer Hoferath.
Grüß Gott, Herr Dörnig, grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer in Radio Horeb.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Pfarrer Hoferath ist ein echter Vollblutseelsorger, der weiß, wo uns allen hier und da so der Schuh drückt. Eine seiner Aufgaben ist die geistliche Bewegung des Fatima-Weltapostolates im Erzbistum Köln. Allseits bekannt zum Beispiel seine Jugendwallfahrten nach Fatima. Pfarrer Hoferath, jetzt sagen Sie doch mal, eigentlich ist es doch in Fatima unterm Strich eine krasse oder seriös formuliert, eine sehr ernste Botschaft. Stichwort, ihr werdet viel leiden müssen und trotzdem hängen so viele Herzen, ich sagte es, selbst die der Päpste, hängen so innig an dieser Botschaft Mariens. Wie kommt das?
Ich vermute, weil in Fatima uns eine Mutter begegnet, unsere himmlische Mutter. Und sie weiß, wo uns der Schuh drückt und sie hat selber diesen Weg in der Nachfolge Jesu durchschritten und sie kann uns sehr gut verstehen in all unseren Schwierigkeiten. Und Herr Dörnig, Sie haben ja im Grunde schon mein ganzes Thema vorweggenommen. Ich brauche gar nicht mehr anfangen zu reden. Sie haben den Bogen schon gezogen. Aber ich möchte den Bogen nachher noch weiter ziehen, nicht nur die drei ersten Erscheinungen beleuchten, sondern ich möchte auch mit den Hörerinnen und Hörern nach Jerusalem, zum Ölgarten, aber auch zum Petrus, an die Stelle, wo er so tief gefallen ist, aber nachher auch die Stärke Gottes so sehr gespürt hat. Also sie haben mir doch noch etwas übrig gelassen.
Sehr gut, dann sind wir sehr gespannt darauf, was sich genau erschließt hinter so einem Satz. Die Gnade Gottes wird eure Stärke sein, wenn uns das die Gottesmutter von Fatima mit auf den Weg gibt, auch eben auf unserem Weg heute. Pfarrer Hoferath.
Ja, vielen Dank. Dieser Satz, die Gnade Gottes wird eure Stärke sein, ist natürlich aus dem Zusammenhang herausgenommen. Es handelt sich um die erste Erscheinung der Gottesmutter in Fatima vor 100 Jahren am 13. Mai und vorweggegangen ist ja auch das Jahr 1916 mit den drei Engelserscheinungen und davor auch. Insgesamt können wir sagen, dass die Botschaft von Fatima eine Einladung ist. Also ich muss sie nicht annehmen, ich kann sie annehmen, ich darf sie annehmen. Es ist keine Pflicht, es ist eine Einladung. Und sie ist zugleich eine Heilsschule. Ich kann also nicht mit einem einstündigen Durchblättern einer Fatima-Broschüre jetzt über alles genau Bescheid wissen. Das ist ja immer so. Wenn ich eine Person lieben möchte, dann muss ich sie besser kennenlernen. Und je mehr ich sie kennenlerne, umso mehr kann ich sie lieben. Und dann fährt auch etwas ab. je mehr ich mich einlasse auf das, was diese geliebte Person sagt, umso mehr verändert sich ja auch mein Charakter und umso mehr kann ich die geliebte Person auch verstehen. Und das ist ein Prozess von Monaten, Jahren, Jahrzehnten, würde ich fast sagen. Als Jugendlicher bin ich schon der Botschaft von Fatima begegnet. Und in den ersten Priesterjahren war sie schon wichtig, aber nicht so wichtig, wie sie erst seit etwa einem Jahr geworden ist, seitdem der Kardinal Wölke mich beauftragt hat zu dieser Aufgabe. Also gehen wir der Reihe nach erstmal nach Fatima zum 13. Mai. Die Kinder sind auf ihrer Weide. Plötzlich dieses Licht, was sie nicht deuten können, das kannten sie bisher noch nicht. Sie meinten, das ist ein Blitz. Bei einem Blitz gibt es Donner und Gewitter, die Schafe in Sicherheit bringen. Und im Nachhauselaufen begegnet ihnen dann diese Signora, die Dame, in einer Entfernung von 1,5 Meter. So nah lässt sich Maria von ihnen sehen. Und dann sagt sie, habt keine Angst. Ich bin nicht der Blitz, vor dem ihr Angst habt, sondern ich tue euch nicht zu Leide. Die Lucia fragt, wie eine brave Tochter, der beigebracht worden ist, fremde Leute zu fragen, woher sie kommen, fragt sie, woher kommen sie. Und die Maria lässt sich auf diesen Smalltalk ein. Sie sagt, ich bin vom Himmel. Und dann wieder das brave Kind. Und was wollen sie von uns? Maria, ich komme euch zu bitten, dass ihr in den folgenden 6 Monaten jeweils am 13. zu derselben Stunde hierher kommt. Dann werde ich euch sagen, wer ich bin und was ich will. Interessant ist, dass die Maria, Mutter des Herrn, Königin des Himmels und der Erde, sich neigt und kommt, um zu bitten. Wer bittet, stellt sich eigentlich unter den, dem man bittet. Maria ist und bleibt die demütige Magd des Herrn. Das zeigt sie auch, indem sie barfuß kommt. Denn eine Sklavin trägt ja keine Sandalen, zumindest dort im Heiligen Land. Sie will also später sagen, was sie will. Das Thema ist klar, es geht um den Himmel. Sie kommt vom Himmel und der Impuls der Lucia ist, komme ich auch in den Himmel? Und Jacinta und Francisco, ja. Und dann fragt sie nach 2 verstorbenen Freundinnen. Die Dame sagt, dass die eine im Himmel, die an dem Fegefeuer noch ist. Und dann kommt die entscheidende Frage vor unserem Satz, der das Thema dieser Stunde angibt. Maria fragt, wollt ihr euch anbieten, alle Leiden zu ertragen, die er euch schicken will, als Zeichen der Wiedergutmachung für die Sünden, durch die er beleidigt wird, und als Bitte für die Bekehrung der Sünder? Lucia antwortet spontan, auch für Jacinta und Francisco, ja, wir wollen es. Wenn ich mal dran denke, ich wäre in der Situation, 6, 8 oder 9 Jahre alt, vielleicht hätte ich gesagt, oh, leiden, lieber nicht. Oder ich hätte gefragt, ja, wie sieht das denn aus mit dem Leiden? Was ist das? Welche Art von Leiden? Oder ich hätte vielleicht gekniffen und gar keine Antwort gegeben. Lucia antwortet, ja, wir wollen es. Wozu hat sie denn jetzt ihr Ja-Wort gesagt? Und da ist ganz interessant der Wortlaut, was Maria da sagt. Und diese Sätze haben sich bei den Kindern ja tief in die Seele eingebrannt. Solche Sätze, die Maria in so einem Ambiente sagt, in so einem Zusammenhang, die vergisst man nicht. Es geht los, wollt ihr euch Gott anbieten, alle Leiden zu ertragen? Sie sagt nicht, seid ihr bereit, die Leiden anzunehmen? Also Leiden, die kommen, ich bin gestürzt, habe meine blutenden Wunden, naja, sie sind halt da, dann muss ich sie halt annehmen. Die Frage geht noch einen Schritt weiter. Wir sind schließlich in einer Heilsschule. Wollt ihr euch Gott anbieten, alle Leiden zu ertragen? Wollt ihr euch Gott anbieten? Das ist ja noch ein Schritt mehr. Gott, ich biete dir an, alle Leiden zu ertragen, die du mir schicken willst. Natürlich ist dann für die Theologen die Frage, wie kann Gott Leiden schicken? Wir kommen gleich vielleicht zu der Stelle vom Apostel Petrus, wie er das uns erklärt. Dass Gott Prüfungen schicken kann. Als Zeichen der Wiedergutmachung. Natürlich können wir nicht wiedergutmachen, aber als Zeichen, als kleines Zeichen unseres guten Willens, als Zeichen der Wiedergutmachung für die Sünden, durch die er beleidigt wird, und als Bitte für die Bekehrung der Sünder. Natürlich können wir uns vorstellen, wir sind ja schließlich in einer Heilsschule. Das Jahr davor hat der Engel sie ja vorbereitet mit den Gebeten, die er gegeben hat. Ich bitte um Verzeihung für die, die nicht glauben, dich nicht anbeten, nicht hoffen, dich nicht lieben. Dieses Gebet haben sie oft wiederholt. Oder in dem anderen Gebet im Herbst 1916 gegeben. Ich bitte um Verzeihung, ich opfere dir auf den kostbaren Leib, das Blut, die Seele und die Gottheit und so weiter, zur Sühne für die Schmähung und Entweihungen. Bitte ich um die Bekehrung der armen Sünder. Diese Gebete haben sie ja oft gebetet. Und so waren die Kinder vielleicht innerlich ein kleines bisschen vorbereitet für diesen Satz der himmlischen Mutter, der jetzt kein Smalltalk mehr ist. Wollt ihr euch anbieten, Gott anbieten, alle Leiden zu ertragen, die er euch schicken will? Als Zeichen der Wiedergutmachung für die Sünden, durch die er selbst beleidigt wird, und als Bitte für die Bekehrung der Sünder. Ja, wir wollen es. Darauf die Dame: Ihr werdet viel zu leiden haben, aber die Gnade Gottes wird eure Stärke sein. Ihr werdet viel zu leiden haben. Maria greift also den Faden auf und bestätigt es. Sie nimmt dieses Ja der Kinder an und sagt: Ja, ihr werdet viel zu leiden, aber habt keine Angst. Die Gnade Gottes wird eure Stärke sein. Wenn ich jetzt schon den Bogen ziehen darf zu Jesus im Ölgarten. Natürlich wusste er, worum es geht. Er hat es ja dreimal angekündigt. Jetzt gehen wir nach Jerusalem. Dort wird der Menschensohn leiden, sterben und von den Toten auferstehen. Im Abendmahlsaal sagt er noch: Ich bin nicht allein. Der Vater ist immer bei mir. Und doch im Ölgarten bekommt er eine solche Angst. Und anscheinend ist Angst keine Sünde, wenn Jesus Angst hat. Er bekommt eine solche Angst, dass er nicht nur schwitzt, so wie ein Abiturient vor der Abiturprüfung anfängt zu schwitzen und sich fragt: Habe ich alles gelernt? Natürlich habe ich nicht alles im Kopf, komme ich da durch? Aber Jesus hat nicht nur geschwitzt, er hat ja Blut geschwitzt. Und das hat mir einmal ein Soldat bei Night Fever erklärt: Er hatte mal Blut geschwitzt, weil er in ein Taliban-Gefecht gekommen ist, und erklärte mir, dass dann die Blutäderchen der Schweißdrüsen platzen. Und dann kommt halt nicht nur Schweiß, sondern auch Blut heraus. Das muss eine immens große Angst gewesen sein, die Jesus da hatte. Und Ostern, als wir im Heiligen Land waren und geführt wurden durch die Grabtuchausstellung, sagte die Referentin, dass man durch neuere Untersuchungen festgestellt hat am Grabtuch von Turin, dass der ganze Körper von Jesus von diesem Blutschweißfilm überzogen war. Jesus hatte also eine Angst und er betet: Vater, jetzt mit meinen Worten, ich kann das nicht, das ist zu schwer für mich, ich will das nicht, das tut weh, ich blamiere mich dabei, lass diesen Kelch, lass dieses Schicksal an mir vorübergehen. Und das war ein intensives Gebet, dass die Aposteln das hören konnten, die ja einen Steinwurf entfernt auch beten sollten. Und dann heißt es im Lukas-Evangelium, nachdem Jesus dann sich durchgerungen hat, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe, im nächsten Vers heißt es da erschien ihm ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft. Also Jesus total im Leiden. Und für mich ist das Leiden vor der Prüfung meistens noch schwerer als nachher in der Prüfung selber. Also als Anfänger, der Plan, die Aufregung vor der Predigt, die war dann verflogen, wenn ich die ersten Worte gesprochen hatte. Oder wenn man sich ausdenkt, das und das kann alles passieren. Wenn es dann soweit ist und man sich durchgerungen hat, dann läuft es. Und Jesus eben hier vor seinem Leiden. Romano Guardini, daran erinnere ich immer, wenn ich dort im Heiligen Land in Gethsemane bin, schreibt in seinem Buch Der Herr: Jesus fühlt sich dort im Garten wie das von Gott am meisten wegverworfene Geschöpf. Das ist schon ein Hammer. Kann ich theologisch verstehen, wenn Johannes der Täufer sagt, seht das Lamm Gottes, das die Schuld der ganzen Welt trägt. Also Schuld ist ja in der Konsequenz Trennung von Gott. Und wenn Jesus die ganze Schuld der Welt trägt, dann ist das die absolute Trennung von Gott, die er menschlich spürt. Und das ist extrem hart. Und dass er dann Angst hat und sagt, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, ist klar. Und als er sich durchringt, aber nicht wie ich will, sondern wie du, Vater, willst, da bekommt er diese Kraft vom Himmel. Und diesen Bezug sehe ich hier mit dem Geheimnis, was die Gottesmutter den Kindern eröffnet. Wenn ihr bereit seid zu leiden, wenn ihr Ja sagt zu dem Konkreten, was gerade da ist, was Gott euch gerade schickt in dem Moment, dann bekommt ihr auch die Kraft, die Stärke, das Ganze zu meistern. Und wenn ich dann mir Jesus anschaue, dreimal betet er so und dann sieht er die Soldaten kommen, sammelt die drei Jünger ein, geht mit ihnen zu der Gethsemane-Grotte. Die Stelle, wo Jesus immer gelehrt hatte, das kannte ja Judas, der Verräter. Und dort wartet er auf sie und fragt sie, wen sucht ihr? Jesus hätte ja auch weglaufen können. Aber er hat das Heft in der Hand. Was für eine Kraft muss er gehabt haben, dass er fragt, wen sucht ihr? Sie sagen, Jesus von Nazareth. Der bin ich. Was für eine Stärke liegt da in Jesus drin, der vorher vor Angst Blut geschwitzt hat. Und er muss das so in einer Kraft gesagt haben, dass die Soldaten einen Schritt zurück machen und zu Boden fallen. Heute würde man vielleicht denken, woher hat Jesus diese Kraft? Hat er in der Höhle noch eine besondere Waffe? Auf jeden Fall war das nicht üblich, dass der Gesuchte nicht davonläuft, sondern stehen bleibt. Jesus muss also zum zweiten Mal in seiner Kraft fragen, wen sucht ihr? Jesus von Nazareth, der bin ich, habe ich euch doch gesagt. Und wenn er mich sucht, lasst diese hier gehen. Jesus hat eine Kraft, dass er sogar anders als wir nicht bettelt, oh, bleib doch bei mir, dann bin ich nicht so allein, dann geht es mir besser. Er fühlt sich so erfüllt von der Kraft Gottes, dass er seine lieben Jünger in Sicherheit bringt. Und schließlich am Ende, nach seinem Tod, sagt ja der Soldat, also das habe ich noch nie erlebt, so einen, der gekreuzigt wird, wie der redet, wie der sich verhält in seinen Schmerzen, das kann nur Gottes Sohn gewesen sein. Also bis zum Ende hat Jesus diese Kraft, die ihm hilft, die ganze Tortur zu tragen. Und so verstehe ich dann auch diese Stelle, wo Maria die Kinder fragt, wollte euch Gott anbieten, alle Leiden zu ertragen, die er euch schicken will? Und sie sagen, ja, wir wollen es. Und die Dame weiter, ihr werdet viel zu leiden haben, aber die Gnade Gottes wird eure Stärke sein. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie jetzt an der Stelle von der Lucia oder von der Jacinta wären, was hätten Sie dabei gedacht? Die Gnade Gottes wird eure Stärke sein. Naja, frommes Wort. Theologische Zuckersüß. Aber das hat schon einen Hintergrund. Und die Kinder haben wirklich eine Kraft gehabt, die Leiden dann auch zu tragen. Und die blieben nicht aus. Wie bekannt, Jacinta konnte nicht schweigen. Es wurde bekannt und Lucia hatte größte Schwierigkeiten mit ihrer Mutter. Sie schleppte ihn zum Pfarrer. Ihr wurde nicht geglaubt. Alle hielten sie für eine Lügnerin. Das ist schon schwer für eine Neunjährige. Wir sind in einer Heilsschule. Und in einer Heilsschule ist man nicht allein. Maria sucht sich diese drei Kinder, die sich gegenseitig auch stärken und erinnern. Hat nicht die Dame gesagt, ihr werdet leiden? Ist das vielleicht, was die Dame dabei meint? Und wenn ein Kind nicht mehr so richtig weiter will, dann kommen die anderen. Aber du willst doch Opfer bringen. Und das hilft ihnen weiter. Ja, stimmt. Ich habe gesagt, ich bin bereit, die Leiden anzunehmen. Und sie haben auch immer die Kraft bekommen, durchzuhalten. Nachdem Maria gesagt hat, die Gnade Gottes wird eure Stärke sein, öffnet sie, unsere liebe Frau, zum ersten Mal ihre Hände und übermittelte den Kindern ein so starkes Licht, das ihnen bis in die tiefste Tiefe der Seele drang. und ließ sie sich selbst in Gott schauen. Die Kinder sanken in die Knie und innerlich wiederholten sie: O heiligste Dreifaltigkeit, ich bete dich an. Mein Gott, ich liebe dich im heiligsten Sakrament. Nach einigen Augenblicken fügt die Dame hinzu: Bete täglich den Rosenkranz, um den Frieden für die Welt und das Ende des Krieges zu erlangen. Dann erhob sich die Dame und entschwand in der Ferne des Firmaments. Das ist die kurze Begegnung der drei Hirtenkinder, nachdem Maria gesagt hat, die Gnade Gottes wird eure Stärke sein. Bekommen sie so ein Lichterlebnis, das man auch nicht vergisst. Und was den Kindern auch hilft, diese ganzen Leiden auf sich zu nehmen und sich zu erinnern, wir haben etwas Besonderes erlebt. Wir haben die Gnade, die Liebe Gottes erlebt. Und wir sind bereit, anzunehmen, was Gott uns schicken wird. Beim Petrus werden wir später auch erleben. Wir feiern ja schließlich morgen das Fest der Verklärung. Petrus hat auch dieses Licht gesehen oder ein ähnliches Licht. Er hat Jesus, seinen Meister, verklärt gesehen. Und dieses Licht scheint wohl dazu zu gehören. Gerade wenn die drei Hirtenkinder oder auch der Petrus ganz besonders in der Leidensschule weiterkommen. Ja, vielleicht können wir eine kurze Betrachtungspause machen, denn das, was ich bisher gesagt habe, war schon, denke ich, keine leichte theologische Kost.
Das ist die Marianische Spiritualität am Samstag. Die Gnade Gottes wird eure Stärke sein. Wir hören dazu Gedanken von Pfarrer Rainer Hoferath vom Fatima-Weltapostolat im Erzbistum Köln. Dieser Satz, die Gnade Gottes wird eure Stärke sein, stammt aus Fatima, aus der ersten Erscheinung am 13. Mai 1917. Die Gottesmutter Maria sagt zu den Kindern, den Hirtenkindern: Wollt ihr euch Gott anbieten, um alle Leiden zu ertragen, die er euch schicken wird, zur Sühne für alle Sünden, durch die er beleidigt wird, und als Bitte um die Bekehrung der Sünder? Ja, wir wollen es, antworten die Kinder und die Gottesmutter darauf: Ihr werdet also viel leiden müssen, aber die Gnade Gottes wird eure Stärke sein. Darum geht es also in dieser Sendung. Wir haben dazu schon einiges gehört. Der Bogen lässt sich da weit spannen und wir sind sehr gespannt, Pfarrer Hoferath, auf Ihre weiteren Gedanken dazu.
Ja, und ich habe mich direkt nach Fatima versetzt gefühlt, als sie dieses Fatima-Lied, was in portugiesischer Sprache dort immer gesungen wird. Und ich werde es nächste Woche auch wieder hören im Original, weil ich mit 30 Pilgern, die ich auch von hier aus grüßen möchte, für eine Woche in Fatima sein werde. Junge Pilger, ungefähr 30 sind wir, vom Montag, kommenden Montag bis danach dem Montag. Und ich bitte auch alle Hörer und Hörerinnen, für uns zu beten, dass wir bitten können für unser deutsches Land, aber dass wir auch für uns beten, dass die Gottesmutter uns das schenkt, was wir für die nächsten Schritte brauchen. Und die Maria gibt wirklich, wenn wir sie bitten, alles, was wir brauchen. In der Folge nach dem 13. Mai hatten die Kinder halt einiges zu leiden, einiges auszuhalten. Wie über sie gesprochen wurde, wie man sich über sie lustig machte. Und sie haben gelernt, all die Dinge anzunehmen und zu tragen, nicht zurückzuschlagen, sondern wie es die himmlische Mutter und der Engel, aber auch Jesus im Evangelium sagt. Sie sind wirklich in einer Schule des Heils. Für Lucia war das so schwer und so schlimm, dass sie am 13. Juni gar nicht gehen wollte. Aber nachher ist sie doch mit den anderen am Fest des heiligen Antonius, das in der Pfarrei groß gefeiert wurde, doch um die Mittagszeit dann zu dieser Erscheinungsstelle mit den Schafen hin. Und auf die Frage von Lucia, was wünschen Sie von mir, antwortet die Signora: Ich möchte, dass sie am 13. des kommenden Monats wieder herkommt, dass sie alle Tage den Rosenkranz betet und lesen lernt. Später sage ich euch, was ich möchte. Das ist auch ein Leiden, lesen und schreiben zu lernen. Da muss man sich anstrengen. Das waren schließlich Analphabeten, Kinder, die gar nicht vorgesehen waren, lesen und schreiben zu lernen, weil sie einfach gebraucht wurden in der Landwirtschaft. Lucia bittet darum, ich möchte sie bitten, uns in den Himmel mitzunehmen. Sie ist es leid, die ganze Fragerei, das ganze Leid, der Stress mit der Mutter und in der Ortschaft. Darauf die Dame, ja, Jacinta und Francisco werde ich bald holen. Du aber bleibst noch einige Zeit hier. Jesus möchte sich deiner bedienen, damit die Menschen mich erkennen und lieben. Hier verrät Maria die Berufung von der Lucia. Jesus möchte sich ihrer bedienen, damit die Menschen mich, also Maria, erkennen und lieben. Er möchte auf Erden die Verehrung meines unbefleckten Herzens begründen. Gesprochen in der Zukunft, das wird dann später in Pontevedra dann auch konkreter. Maria weiter, wer sie annimmt, dem verspreche ich das Heil. Und diese Seelen werden von Gott geliebt wie Blumen, die von mir hingestellt sind, um seinen Thron zu schmücken. Wer von uns möchte nicht von Gott geliebt werden, wie Blumen, an denen er sich freut? Und wie geht das? Maria zeigt uns den Weg. Er, Jesus, möchte auf Erden die Verehrung meines unbefleckten Herzens begründen. Das ist ein eigenes Thema, die Verehrung des unbefleckten Herzens Mariens, auf das ich jetzt nicht weiter eingehe. Also Maria sichert den Jüngeren zu, dass sie bald in den Himmel kommt. Und Maria ist ja eine sehr gute Lehrmeisterin, sie ist eine sehr gute Mutter. Sie spürt die Regung von der Lucia. Und sie muss wohl einen traurigen Zug im Gesicht gehabt haben, als sie dann fragte, bleib ich allein? Das ist die Sorge des Kindes, ohne ihre beiden Freunde, ohne ihre Nichte und Cousin allein zu bleiben. Und dann wieder, wie unser Thema es heißt, die Gnade Gottes wird eure Stärke sein, sagt die Maria, auf die Frage, bleibe ich allein? Nein, mein Kind. Leidest du sehr? Lass dich nicht entmutigen. Niemals werde ich dich verlassen. Mein unbeflecktes Herz wird deine Zuflucht sein und der Weg, der dich zu Gott führt. Da haben wir ganz viele kostbare Perlen, die Maria der Lucia sagt, aber ich denke auch jedem von uns. Auf die Frage, bleibe ich allein? Und wir erleben es in unserer Zeit, wie sehr Menschen alleingelassen werden, wie viele Menschen sich von Jesus und Maria verabschieden und wir dann allein bleiben und dann Sorge haben und traurig sind. Und Maria sagt, nein, du bleibst nicht allein. Leidest du sehr? Ja, das ist ein Leiden, wenn ich allein bin. Und Maria sagt auch dir und mir, lass dich nicht entmutigen. Hab keine Angst, wie Papst Johannes Paul II. Zu Beginn seines Pontifikates allen zurief, aber wahrscheinlich auch sich selber. Hab keine Angst, lass dich nicht entmutigen. Niemals werde ich dich verlassen. Niemals werde ich dich verlassen. Das ist so leicht gesagt. Nun, Maria können wir nicht sehen, nicht spüren. Manchmal spüren wir sie vielleicht. Aber die Zusage, niemals werde ich dich verlassen, auch wenn du mich nicht spürst. Niemals werde ich dich verlassen. Maria ist schließlich unsere himmlische Mutter. Unsere himmlische Mutter lässt keins ihrer Kinder allein. Und wie wir Kinder dieser himmlischen Mutter werden, wissen wir. Wir sind getauft, wir sind Kinder des himmlischen Vaters. Wir sagen, ja, Maria, du darfst und sollst meine himmlische Mutter sein. Das ist mit anderen Worten, ich weihe mich ihrem unbefleckten Herzen, ich weihe mich der Maria. Und so bin ich ein Kind der Maria. Gehöre ich zu ihren Nachkommen. Wie wir es im Buch Genesis 3 hören, und unter dem Kreuz, das ist ja auch das Festevangelium von Fatima. Sieh da deine Mutter, sieh da dein Kind. Niemals werde ich dich verlassen. Mein unbeflecktes Herz wird deine Zuflucht sein. Und bei diesem Gedanken denke ich an die Stadt Bad Münstereifel, wo ich auch eine Zeit lang als Pfarrvikar war. Da ist die Stadtmauer noch ringsrum. Und es gibt dort auch vier Tore, die auch geschlossen werden können und geöffnet werden. war jetzt nicht für alle, aber zumindest für die Autos. Und hinter so eine Stadtmauer konnten sich die Bürger flüchten, wenn der Feind kam. Und Maria ist mehr als eine Stadtmauer. Maria, ihr unbeflecktes Herz, wird und ist unsere Zuflucht, ist unsere sichere Burg. Da kann uns keiner etwas zuleide tun, wenn wir uns in das unbefleckte Herz Mariens flüchten. Das meint sie. Mein unbeflecktes Herz wird deine Zuflucht sein. Und der Weg, der dich zu Gott führt. Maria breitet also nicht nur ihren Schutzmantel über uns aus, wie wir es gerne singen, sondern sie ist auch der Weg, der uns zu Gott führt. Aber dieser Weg ist kein süßer Weg, das ist kein Spielweg, das ist keine Kleinigkeit, keine leichte Sache. Das haben wir ja schon gemerkt. Aber es ist eine Riesenverheißung. Wenn wir auf Maria hören, wird sie der Weg sein, der uns zu Gott führt. Eine großartige Zusage, wie die Zusage im Monat davor. Die Gnade Gottes wird eure Stärke sein. Mein unbeflecktes Herz wird deine Zuflucht sein. Und der Weg, der dich zu Gott führt. Lass dich nicht entmutigen. Ich werde dich niemals verlassen. Und dann kommt wieder, was wir auch schnell vergessen. Dann heißt, schreibt Lucia in ihren Erinnerungen weiter. Im Augenblick der letzten Worte öffnete Maria ihre Hände und übermittelte den Kindern zum zweiten Mal dieses unermessliche Licht. Jacinta und Francisco schienen in dem Teil des Lichtes zu sein, das sich zum Himmel erhob. Lucia in dem, das sich über die Erde ergoss. Vor der rechten Handfläche Mariens sahen die Kinder ein Herz umgeben von Dornen, die es zu durchbohren schienen. Die Kinder verstanden, dass dies das unbefleckte Herz Maria ist, verletzt durch die Sünden der Menschen, das Sühne wünscht. Dann entschwand die Dame gegen Osten und diese Erscheinung dauerte circa 10 Minuten. Auch wieder nicht nur die Worte der Bestärkung, sondern auch dieses intensive Licht, was wir gar nicht mit unseren physikalischen Mitteln machen können, was nur Gott schenken kann und was den Kindern sich so eingeprägt hat, dass es ihnen wirklich eine Stärke gegeben hat, diese schlimmen Torturen auch durchzuhalten. Jetzt schlage ich vor, betrachten wir einmal den Apostel Petrus in der Schule Jesu. Er wird von seinem Bruder zu Jesus geführt. Jesus gibt ihm einen neuen Namen. Ich bin Simon, du sollst Petrus heißen. Petrus heißt Fels. Er hat also in seiner Berufung Anteil an dem Felsen sein Gottes. Aber dieser Fels ist noch sehr schwankend. Er ist offen für die Impulse des Vaters, dass er sagt, du Jesus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, wir haben geglaubt und du bist der Beste, wenn die anderen alle gehen, wir bleiben bei dir. Oder bei dem Sturm, ich hätte wahrscheinlich nicht den Mut, in der Erkenntnis, es ist der Herr, der außerhalb des Bootes steht, zu sagen, Jesus, wenn du es bist, dann lass mich auch über das Wasser gehen. Also Petrus hat schon in der Schule des Heils einige Schritte gemacht. Dann aber, als Jesus von seinem Leiden erzählt, da hat sich ja Petrus Jesus in den Weg gestellt und sagt, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass du, Jesus, leidest. Dafür haben wir dich viel zu sehr lieb. Und übrigens, wir wollen auch nicht leiden. Und Jesus hat ihn ja sehr schroff angefahren, er soll ihm aus dem Weg gehen, weil er nicht wie er denkt, sondern wie die Menschen und wie der Versucher. Und Jesus hat ihm wieder gesagt, stell dich mir nicht in den Weg, stell dich nicht vor mich, sondern geh hinter mir, folge mir nach. Und Petrus blieb nichts anderes übrig. Im Abendmahlsaal, auch Petrus war unsicher, als Jesus sagte, einer von euch wird mich verraten. Alle 12 haben gefragt, bin etwa ich es, weil sie alle es für möglich gehalten haben, dass sie auch schwach werden können. Und Petrus sagte, und wenn alle dich verleugnen, ich nicht. Und wenn ich für dich sterben muss. Und dieses Wort hat Petrus ja auch eingelöst im Garten Gethsemane, als er sein Schwert zog und versuchte, Jesus zu verteidigen. Jesus musste ihn bremsen und sagen, so ist das nicht gemeint. Und Petrus, den Jesus im Garten Gethsemane frei bekommen hat, er schleicht Jesus hinterher, weil er Jesus halt liebt. Er hätte sich ja besser in Sicherheit bringen sollen, wie Jesus das gesagt hat. Wenn er mich sucht, dann lass diese hier gehen. Und Petrus begibt sich in die Gefahrenzone. Vielleicht, weil er sich sagt, vielleicht kann ich ja doch noch irgendwas machen. Vielleicht kann ich was erreichen für Jesus. Oder vielleicht schnappe ich was auf, dass wir einen Plan schmieden können. Aber er wird entdeckt. Er wird entdeckt von dieser einfachen Magd. Du bist doch auch einer von denen. Du gehörst doch auch von dem, wo der Prozess da im Haus ist. Und Jesus, nein, ich kenne ihn nicht. Und daraufhin wird Jesus mit diesen Worten gefangen vorbeigeführt und die Blicke begegnen sich. Jesus ist so wunderbar, dass er den Petrus nicht blamiert und nicht sagt, der hat gerade gelogen, sondern dieser einfache Blick, den kaum ein anderer auffängt, nur der Petrus, der sagt dem Petrus, du, ich brauche dich. Ich habe dich dir doch gesagt, wenn du gefallen bist und wieder dich aufgerappelt hast, dann stärke meine Brüder, ich brauche dich. Und wahrscheinlich hat dieser barmherzige Blick, den Jesus dem Petrus schon vorher kannte von manchen Begebenheiten, dass Petrus sich hat fangen können. Aber er hatte gelitten wie nur etwas. Sein ganzer Lebenstraum mit Jesus, das Reich Gottes aufzurichten, es war danieder, als er Jesus am Kreuz hat sterben sehen. Petrus also, er leidet. Er will nicht leiden, aber er leidet und er kapiert es nicht und es ist irre schwer. Später, als dann Jesus von den Toten auferstanden ist und der Heilige Geist an Pfingsten gekommen ist, da fängt er dann an zu predigen und hat keine Angst mehr, in der Öffentlichkeit zu stehen und sich zu Jesus zu bekennen. Und sogar als er vom Hohen Rat geschnappt wird und an derselben Stelle steht, wo Jesus verhört wird, da hat Jesus, der Petrus, auf einmal eine Kraft, ihnen entgegenzuschleudern, auf die Frage, mit welcher Macht, in welchem Namen habt ihr das getan, einen zu heilen. Petrus sagt, vom Heiligen Geist erfüllt zu ihnen, ihr Vorsteher des Volkes und die Ältesten, wenn wir heute wegen einer Wohltat an einem kranken Manne darüber vernommen werden, wodurch er geheilt wurde, so soll euch allen und dem ganzen Volk Israel kund sein. Durch den Namen Jesu Christi Nazareas, den ihr gekreuzigt habt, den aber Gott von den Toten auferweckt hat. Durch seinen Namen und keinen anderen steht dieser Mann gesund hier vor euch. Wir haben also schon gemerkt, wie Petrus gewandelt ist, wie er von der Stärke des Heiligen Geistes erfüllt ist und keine Angst mehr hat. Und dann heißt es weiter, als die hohen Priester den Freimut des Petrus und Johannes wahrnahmen und merkten, dass sie ungelehrte und ungebildete Männer waren. Unsere Kinder sind ja auch ungebildete Kinder gewesen, die Kinder von Fatima. Da wunderten sie sich und sie erkannten sie als solche wieder, die mit Jesus gewesen waren. Also Petrus hat überhaupt keine Angst mehr. Und als er dann im Gefängnis war und wieder vorgeladen wurde und ihm gesagt wurde vor dem Hohen Rat, wir haben euch doch streng verboten, in diesem Namen zu lehren. Und habt ihr trotzdem gemacht, dass Petrus und die Apostel da erwidern, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also was für eine Stärke hat hier unser Petrus bekommen? Er ist wirklich in dieser Leidensschule viele, viele Schritte weitergekommen. Ja, am See Genezareth vor der Himmelfahrt, nach der dreimaligen Frage, liebst du mich? Ja, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Weide meine Schafe, ich übergebe dir meine Kirche. Sagt dann Jesus zu ihm, als du jung warst, konntest du gehen, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, dann wird ein anderer dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Und das sagte Jesus, um anzudeuten, durch welche Todesart er Gott verherrlichen werde. Bleiben wir noch ein bisschen beim Petrus. In der Osterzeit ist mir aufgefallen, am 2., 4. und 6. Ostersonntag, dass wir vom Brief des Apostels Petrus gehört haben. Da heißt es im ersten Kapitel vom ersten Petrusbrief, ganz am Anfang, Gottes Macht behütet euch durch den Glauben, damit ihr das Heil erlangt, das am Ende der Zeit offenbar werden soll. Deshalb seid ihr voll Freude, obwohl ihr jetzt vielleicht kurze Zeit unter mancherlei Prüfungen leiden müsst. Dadurch soll sich euer Glaube bewähren. Und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als Gold, das im Feuer geprüft wurde und doch vergänglich ist. So wird eurem Glauben Lob, Herrlichkeit und Ehre zuteil bei der Offenbarung Jesu Christi. Also der altgewordene Petrus hat es reflektiert und sagt uns, freut euch doch, auch wenn ihr jetzt vielleicht kurze Zeit unter mancherlei Prüfungen leiden müsst. Prüfungen. Ja, wir Menschen wachsen doch eigentlich vor allen Dingen durch Prüfungen. Wenn die Führerscheinprüfung so leicht wäre, dass alle sie schaffen und nicht wie es so ist, dass man sagt, so jeder Zweite fällt durch, dann würden die Kandidaten ja gar nicht so gut lernen. Und es ist ja wichtig, wenn man Auto fährt, dass man seine Sache gut gelernt hat und dass man es auch gezeigt hat, dass man auch bei der Aufregung einer Prüfung sein Auto beherrscht. Also Prüfungen helfen uns, dass wir in unserer Persönlichkeitsentwicklung weiterkommen. Also schreibt Petrus, deshalb seid ihr voll Freude, obwohl ihr jetzt vielleicht kurze Zeit unter mancherlei Prüfung leiden müsst. Dadurch soll sich euer Glaube bewähren. Es soll sich zeigen, dass dein Glaube nicht nur ein Glaube ist, der sich nach dem Fähnchen dreht, sondern der sich ganz fest verwurzelt in Christus. Dass das Samenkorn des Wortes Gottes eben nicht auf die Straße, auf den Fels, unter die Dornen, sondern auf den guten Acker gefallen ist. Dass mein Herz für das Wort Gottes guter Acker ist und nicht wie ein Strohfeuer direkt aufgeht oder durch die Sorgen und den Reichtum gar keine Chance hat, sich zu entfalten. So soll das Wort Gottes in uns wirken können. Und es wird geprüft, wie das Gold im Feuer geprüft wird. Und das ist ja keine Kleinigkeit. Also unser Leiden in den Prüfungen sind schon einiges. Davon spricht Jesus, wenn er uns auffordert, ihm nachzufolgen, dass wir täglich unser persönliches Kreuz tragen sollen. Und das Gleiche fragt ja auch die Maria am 13. Mai die Kinder und auch uns. Gehen wir zum Petrusbrief, zweites Kapitel vom 4. Sonntag der Osterzeit in diesem Jahr. Da schreibt er: Liebe Brüder, wenn ihr recht handelt und trotzdem Leiden erduldet, das ist eine Gnade in den Augen Gottes. Da würde jeder Schüler erstmal rebellieren. Wenn ich doch alles richtig gemacht habe, dann soll ich auch noch leiden? Wenn ich was Schlimmes gemacht habe, wenn ich nicht aufgepasst habe und was vermasselt habe oder wenn ich zu faul war, dann leiden, okay, das kann ich ja verstehen. Aber wenn ich alles richtig mache, wenn ich recht handle und trotzdem leide, und Petrus hat erkannt, dass dieses Leiden einen Sinn hat. Unser Papst Johannes Paul II. Hat ein eigenes Dokument darüber geschrieben, über den heilbringenden Sinn des Leidens, als er in Lucht war, am feierfestlichen Tag von Lucht. Und das beten wir Priester nach der Wandlung beim ersten und dritten Hochgebet. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden. Also, liebe Brüder und Schwestern, wenn ihr recht handelt und trotzdem Leiden erduldet, das ist eine Gnade in den Augen Gottes. Dazu seid ihr berufen worden. Hoi, 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 ist das die Berufung? Ist das unsere Berufung als Christ? Wie begründet es Petrus? Er schreibt weiter, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt. Christus war ja auch unschuldig und hat Leiden erduldet. Und wenn wir Christen heißen wollen, also ein Stückchen Anteil an Christus haben wollen, heißt es, in den Spuren Jesu zu folgen. Der hat ja keine Sünde begangen. In seinem Mund war kein trügerisches Wort. Er wurde geschmäht, schmäht aber nicht. Er litt, drohte aber nicht zurück, sondern er überließ seine Sache dem gerechten Richter. Er hat unsere Sünde mit seinem Leib auf das Holz des Kreuzes getragen, damit wir tot seien für die Sünden und für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt, schreibt uns der Apostel Petrus. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. Und in der Nachfolge dieses leidenden Jesus seid ihr jetzt. Petrus scheint aber nicht mehr so viel Angst vor dem Leiden zu haben. Er hat das schließlich gelernt. Zwar nicht von der Mutter Gottes von Fatima, dafür hat er 2000 Jahre vorher gelebt, aber er hat von seinem Meister Jesus gelernt. Und schauen wir noch auf den sechsten Sonntag in der Osterzeit, im dritten Kapitel vom ersten Petrusbrief, da schreibt er uns: Brüder, haltet in eurem Herzen Christus, den Herrn, heilig. Maria sagt nichts anderes, dass wir Jesus lieben sollen. Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Das mussten die Kinder auch. Die mussten jedem Rede und Antwort stehen, der fragte, seid ihr die Kinder, was habt ihr gesehen und so weiter. Aber antwortet bescheiden und ehrfürchtig, denn ihr habt ein reines Gewissen. Dann werden die, die euch beschimpfen, weil ihr in der Gemeinschaft mit Christus ein rechtschaffenes Leben führt, sich wegen ihrer Verleumdungen schämen müssen. Dann kommt es wieder, es ist besser, für gute Taten zu leiden, wenn es Gottes Wille ist, der Einschub ist wichtig, besser für gute Taten zu leiden als für böse. Denn auch Christus ist der Sünden wegen ein einziges Mal gestorben. Er, der Gerechte für die Ungerechten, um euch zu Gott hinzuführen. Und wenn wir sind natürlich nicht total gerecht, aber wir bemühen uns drum, wenn wir in ungerechter Weise oder wegen etwas Ungerechtem leiden müssen, dann können wir es wie Jesus machen, um die Menschen, die uns am Herzen liegen oder die uns Jesus Maria ans Herz legen, zu Gott hinzuführen. Soweit der Apostel Petrus, der auch in der Heilsschule das Leiden zu schätzen gelernt hat und der auch bei der Verklärung Jesu dieses Licht empfangen hat, das ihm geholfen hat, dieses übermenschliche Leiden, das, was Jesus ihm und den beiden anderen Aposteln zumutet im Garten Gethsemane und später, dass sie das ertragen können, dass sie wissen, das ist nur eine Episode. Es geht um das Reich Gottes, aber nicht nur für uns selber, sondern eben auch für die Menschen rechts und links neben uns. Und so ist Fatima für uns eine Einladung und eine Heilsschule auf diesem Weg Jesu in der Nachfolge des Kreuzes hin zur Auferstehung zu folgen. Ihr werdet viel zu leiden haben, aber die Gnade Gottes wird eure Stärke sein. Lass dich nicht entmutigen. Niemals werde ich dich verlassen. Mein unbeflecktes Herz wird deine Zuflucht sein und der Weg, der dich zu Gott führt. Wenn wir jetzt noch den 13. Juli nehmen, keine Angst, ich mach's nicht ganz, das wäre eine eigene Stunde, dieses Geheimnis vom 13. Juli zu erfassen. Da sagt die Maria wieder auf die Frage, was wünschen Sie von mir? Ich möchte, dass ihr am 13. des kommenden Monats wieder herkommt und dass ihr weiterhin jeden Tag den Rosenkranz zu Ehren unserer lieben Frau vom Rosenkranz betet, um den Frieden für die Welt und das Ende des Krieges zu erlangen. Denn nur sie allein kann es erreichen. Was für ein Wort. Nur sie allein kann es erreichen. Kommt weiterhin jeden Monat hierher. Im Oktober werde ich euch sagen, wer ich bin und was ich wünsche. Und ich werde ein Wunder tun, damit alle glauben. Auf einige Bitten Lucias sagte Maria, man müsse den Rosenkranz beten, um diese Gnaden zu erlangen. Dann fuhr sie fort, und das ist jetzt noch für mich wichtig, für unseren Bogen. Maria sagt also, in der Heilsschule, von den Engeln vorbereitet, am 13. Mai die Frage, seid ihr bereit, die Leiden anzunehmen, mit der Vergewisserung der Stärke Gottes. Ein Monat später, ja, du wirst allein sein, aber ich verlasse dich nicht. Das unbefleckte Herz wird deine Zuflucht sein, der Weg, der dich zu Gott führt. Und jetzt sagt sie einen Schritt weiter, opfert euch für die Sünder, und sagt oft, besonders wenn ihr Opfer bringt, o Jesus, das tue ich aus Liebe zu dir, für die Bekehrung der Sünder und zur Sühne für die Sünden gegen das unbefleckte Herz Marien. Und da haben wir in der Schule der Gottesmutter von Fatima sehr gut, was uns helfen kann, einen Sinn zu finden oder eine praktische Hilfe, wie wir das denn im Alltag machen sollen. Also wenn mir was querkommt, wie bei mir bei der Vorbereitung, Ich hatte mein Programm, wie ich mich vorbereiten wollte. Und dann kam ein Anruf. Und da war jemand in Not. Ich dachte, okay, dieser Mensch ist in Not, ist jetzt wichtiger als meine Vorbereitung, dass mein Vortrag gut wird. Also, Jesus, das tue ich jetzt aus Liebe zu dir, für die Bekehrung der Sünder und zur Sünde, für die Sünden gib mir das. Und das legt der Herz Marien. Oder ich fahre mit dem Auto, bin eigentlich schon spät. Und dann, weil jetzt Ferien sind, sind so viele Baustellen. Und dann habe ich mich auch noch verfahren. Und dann sagen, ja, so ist es. Ich nehme die Situation an und das, was mir jetzt wehtut und was mich erwartet, bei dem, den ich eigentlich zeitig besuchen wollte, dass der mich vielleicht ausschimpft oder so, dass ich sage, Jesus, aus Liebe zu dir und für die Bekehrung der Sünder und zur Sühne für die Sünden gegen das unbefleckte Herz Mariens. Und unsere kleine Jacinta, die hat sich dieses Wort zu eigen gemacht. Das war dann ihr Lieblingswort. Sie wollte ganz viele Opfer bringen, um möglichst viele Menschen zu retten. Und ihr Wort war immer, Jesus, das tue ich aus Liebe zu dir für die Bekehrung der Sünder und zur Sühne für die Sünden gegen das unbefleckte Herz Mariens. So ist Maria unsere beste Mutter, unsere mütterliche Lehrmeisterin in unserer Heilschule. Unser Leben ist eben kein Paradies. Auch wenn ich getauft bin, ist mein Leben jetzt nicht einfacher und besser. Ich kann nicht sagen, so, ich kann mich jetzt in meinen Sessel zurücklehnen und guck zu, wie das alles ist. Nein, als getaufter Christ und als Schützling der himmlischen Mutter Maria bin ich voll drin. Und es kommt oft unvorhergesehen, dass ein Plan sich durchkreuzt. Dass das, was ich vorhatte, es kommt was anderes dazwischen. Dass ich da nicht ausflippe und zornig und wütend werde, sondern sage, Vater, was soll das jetzt? Ich vertraue dir. Ich verstehe das Ganze noch nicht, aber ich mache mit. Jesus, das tue ich aus Liebe zu dir. Also die Heilsschule Mariens in Fatima, es geht nicht um eine Aszese, es geht um die Liebe. Es geht um die Liebe zu Jesus. Es geht um die Liebe zu Gott. Es geht um die Liebe zu den Menschen rechts und links neben mir. Und so sagte Jesus im Abendmahlsaal ja auch in seinem hohen priesterlichen Gebet: Vater, ich heilige mich für sie, dass auch sie in der Wahrheit geheiligt werden. Jesus geht diesen Weg nach Gethsemane zur Verurteilung, den Kreuzweg bis zum Tod. Er geht diesen Weg der Heiligung, dass auch wir geheiligt werden. Auch wir in der Nachfolge Jesu sind aufgerufen, uns zu heiligen, damit auch die anderen, die uns anvertraut sind, auch geheiligt werden. Also zeige ich nicht mit dem Finger auf die anderen, du musst dich bessern, du musst in der Heilschulung das und das und das weitermachen, sondern ich zeige mit dem Finger auf mich. Ich möchte in der Heilschule Jesu weiterkommen. Ich entdecke in den Worten der himmlischen Mutter Maria einige Dinge, wo ich sage, da muss ich umkehren. Und merke es immer wieder und immer wieder. Und entdecke wieder neue Dinge, wo ich mich neu ausrichten möchte auf Gott. Und so kann man wirklich sagen, die Botschaft von Fatima ist das kurz gefasste Evangelium Jesu. Und es beinhaltet folgende Punkte: die dauernde Umkehr, das heißt, mich neu ausrichten auf Jesu. Das ist ja auch Buße tun, auch stellvertretend für andere, was wir dann Sünde nennen. Zweitens das Beten, vor allem das tägliche Rosenkranzgebet. Drittens die Verantwortung für die Gemeinschaft und die Sühne für die Sünden anderer.
Und damit wir das genau in unser Herz eindringen lassen können, wie Sie es gesagt haben, Pfarrer Hofrat, dass das in dem Acker unseres Herzens oder dass unser Herz ein guter Acker dafür wird, dafür müssen wir Sie zum Abschluss der Sendung noch um den Segen bitten. Zuvor der Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, von dieser Sendung gibt es natürlich CD und Podcast. Das gibt es nähere Infos auf horeb.org. Und das hier erwähnte Schreiben auch von Papst Johannes Paul in der Sendung, dazu haben wir auch nochmal einen Hinweis im Infofeld zur Sendung Salvifici Dolores über den christlichen Sinn des menschlichen Leidens vom 11. Februar 1984. Mein Name ist Gregor Dornis. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein und wie gesagt, Ihren geistlichen Support, Ihre Unterstützung, Pfarrer Hofrat, brauchen wir jetzt noch. Wir brauchen den Segen.
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Auf die Fürsprache der lieben Gottesmutter, des heiligen Josef, der heiligen Jacinta und des heiligen Francesco. Segne und schütze und helfe euch in der Leidensschule, in der Heilsschule, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.